Guten Morgen. Von Beruf bin ich eigentlich Ingenieur und in meiner Tätigkeit als Projektleiter muss ich häufig mit Kunden und Lieferanten Gespräche führen, häufig auch auf Englisch. Sehr schnell ist man dabei dann mit seinem Vokabular am Ende oder die Erklärungen werden nicht verstanden, vor allen Dingen dann, wenn es für beide die Fremdsprache ist. Häufig geht es dann so, dass man eine Skizze, eine Zeichnung oder ein Foto zu Hilfe nehmen muss, um dem Gegenüber den Sachverhalt zu erklären oder von ihm erklärt zu bekommen. Wir handeln da nach dem Motto, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und das hilft immer wieder ungemein. Es ist einfach so, dass Bilder sich sehr gut einprägen. Ich nehme an, das ist der Grund, weshalb in der Bibel häufig Gleichnisse stehen. Bildliche Handlungen helfen, Unfassbares fassbar werden zu lassen. Auch Jesus benutzte Gleichnisse, um seinen Zuhörern Verschiedenes deutlich zu machen. Manchmal oder sehr häufig musste er seinen Jüngern dann die Gleichnisse erklären, besonders wenn er auf Beispiele und Vergleiche zugriff, die sie noch nicht kannten. Ein Gleichnis ist nicht unbedingt so wie zwei parallele Geraden, wo jeder Punkt genau ein Gegenüber hat, wo man in jedem Punkt sagen kann, das bedeutet das, sondern ein Gleichnis ist mehr wie eine Parabel, wie eine geometrische Figur, bei der die Punkte einen gemeinsamen Brennpunkt haben, das Ziel, um das es geht. Man kann da wohl schon so einige Ähnlichkeiten und Entsprechungen finden, aber das Wesentliche ist so ein Kernpunkt. Das kann man bedenken, wenn man in der Bibel Gleichnisse liest. Wie gesagt, wir sind in guter Gesellschaft, auch die Jünger mussten öfter Gleichnisse erklärt zu bekommen. Der Predigttext heute ist ein Gleichnis, was Jesus seinen Zuhörern sagt. Dabei greift er auf einen bekannten Text zurück und ich denke, Sie merken sofort, was es da ging. Der Predigttext steht in Markus 12, Vers 1 bis 12. Und er fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und führte einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und gab ihn an Weingärtner in Pacht und zog außer Landes. Und er sandte einen Knecht, da die Zeit kam, zu den Weingärtnern, dass er von den Weingärtnern nähme von den Früchten des Weinbergs. Sie nahmen ihn aber und schlugen ihn und ließen ihn leer von sich. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem zerschlugen sie den Kopf und schmähten ihn. Abermals sandte er einen anderen, den töteten sie. Und viele andere sandte er, etliche schlugen sie, etliche töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn, den sandte er zuletzt auch zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Aber die Weingärtner sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, und das Erbe wird unser sein. Sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden, von dem Herrn ist das geschehen und ein Wunder in unseren Augen. Und sie trachteten danach, wie sie ihn griffen, und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie dies Gleichnis geredet hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Es ist eine traurige Geschichte. Der Besitzer des Weinbergs hat alles getan. Er hat den Weinberg angelegt, umgegraben, eine Mauer und einen Turm gebaut als Schutz. Er hat eine Kelter ausgehoben oder ausgehauen. Das war damals häufig eine Wanne im Boden mit einer Sammelrinne, entweder ausgegraben oder in der Luxusausführung sogar aus dem Felsen ausgehauen, damit sich beim Herstellen des Weines nicht irgendwelcher Abrieb in den Wein hineinmischte und ihn dann verdorben hätte oder einen schlechten Beigeschmack beigeführt hätte. Er hat wirklich Arbeit reingesteckt. Bis dahin kam den Zuhörern die Geschichte ganz und gar bekannt vor. Wir haben sie eben als Schriftlesung aus Jesaja 5 gehört, dieses Gleichnis mit dem Weinberg. Das war ihnen geläufig. Aber dann ändert Jesus ein bisschen die Geschichte. Er spricht von Abreise des Weinbergbesitzers und dass er ihn verpachtet an Pächter. Den Zuhörern war das bekannt gewesen, dass Israel mit diesem Weinstock Gottes, mit diesem Weinberg gleichgesetzt wird. Aber jetzt mit dem Hineinnehmen der Pächter bekommt die Geschichte einen etwas anderen Schwerpunkt. Das war damals durchaus nicht unüblich, dass ein Besitzer eines Weinbergs oder eines Gutes, eines landwirtschaftlichen Betriebes, den dann verpachtet hat und woanders hinzog. Es gab durchaus langlaufende Verträge, manchmal bis zu Erbpacht. Der Pachtzins wurde dann als einen entweder prozentualen Anteil an der Ernte oder als jährlich gleichbleibende Fruchtmenge oder in Form von Geld an den Herrn des Weinbergs abgeführt, in regelmäßigen Abständen. Aber im Grunde sind die Bedingungen dieses Pachtvertrages für die Auslegung des Gleichnisses von keiner Bedeutung, genauso wenig wie das Reiseziel des Besitzers. Denken wir an die Darstellung als Parabel. Es muss nicht alles immer eine Entsprechung haben. Dann passiert's. Die Pächter geben zur vereinbarten Zeit nicht den Zins, sondern schicken den Boten leer fort. Die nächsten Boten werden misshandelt, einige sogar getötet. Wir merken an der Art, wie diese Geschichte erzählt wird, dass es ein Gleichnis ist und keine echte Begebenheit. Kein wirklicher Pächter wäre so töricht, so unmotiviert und mit brutaler Ignoranz seinen Pachtzins zurückzubehalten. Kein wirklicher Herr eines Weinbergs würde sich das, was hier geschieht, bieten lassen, dass seine Boten einer nach dem anderen misshandelt, getötet, vertrieben werden. In dem Gleichnis, wie es bei Jesaja steht, ist es der Weinberg selber, der trotz bester Pflege seinen Ertrag nicht bringt und schließlich verworfen wird. Hier, wie Jesus das Gleichnis erzählt, sind es die Pächter, die sich dem Anspruch des Herrn des Weinbergs verweigern und ihm einfach nicht geben, was vereinbart war. Die Zuhörer, und aus dem Zusammenhang wissen wir, dass es sich um Schriftgelehrte und Führer des Volkes Israel handelte, die merkten genau, wer damit gemeint ist und reagieren aggressiv. Am liebsten wollen sie jetzt schon Jesus ans Leder und allein die Furcht vor den Menschen und vor der öffentlichen Meinung, die noch im Augenblick eher für Jesus eingenommen ist, hält sie davor zurück. Aus den Versen vor unserem Predigttext und auch aus den anschließenden wird uns eine ganze Reihe von Auseinandersetzungen berichtet, die Jesus mit den Priestern, den Schriftgelehrten und den Führern des Volkes hatte. Es handelt sich alles und spielte sich alles im Tempelbezirk in Jerusalem ab. Am Tag zuvor schon hatte Jesus die Händler und Wechsler aus dem Tempel vertrieben. Unmittelbar zuvor hatte er mit ihnen eine Diskussion über seine Vollmacht. Sie wollten wissen, in wessen Vollmacht er diese Sachen tut und so auftritt. Und er antwortet mit einer Gegenfrage, fragt sie, was meint ihr denn, woher Johannes der Täufer seine Autorität hatte? Und da sind sie in der Zwickmühle. Sagen sie von Gott? Wird er fragen, warum habt ihr nicht ihm gehört? Sagen sie von Menschen? Bringen sie das Volk gegen sich auf? Und so sagen sie, wir wissen es nicht. Und sagt Jesus, dann sage ich euch auch nicht, in wessen Vollmacht ich dies tue. Es hätte ja auch nichts geändert. Denn sie waren, die Voreingenommenheit seiner Zuhörer war mehr als offensichtlich. Sie haben den Vorsatz gefasst, Jesus nicht anzuerkennen. Und das war deutlich zu merken. Das Gleichnis an sich, merken die Zuhörer, ist sehr schnell erklärt und ausgelegt, der Bezug hergestellt. Man kann Entsprechungen und Auslegungen finden. Der Weinberg, ein bekanntes Bild, ist Israel und der Herr dieses Weinbergs ist Gott. Die Boten, die gesandt werden, sollen die Propheten sein und der Sohn, der zum Schluss kommt, ist Jesus. Jesus, der gesagt hat, ich und der Vater sind eins, der immer wieder von Gott als seinem Vater gesprochen hatte. Sie wussten auch genau, dass er sich selbst meinte. Er sagt ihnen sogar voraus, dass sie ihn töten werden. Ja, nun haben wir also das Gleichnis gehört, wir haben zugeordnet, wir wissen, aha, es galt den Führern zur Zeit Jesu und die haben das auch deutlich gemerkt. Können wir es jetzt zuklappen, nach Hause gehen und sagen, wir haben die Bibel verstanden. Aber, und sagen, nette Geschichte, gilt nicht für uns, galt ja für die Führer damals. Aber ich denke, dass Gottes Wort wesentlich vielschichtiger ist. Es fasziniert mich immer wieder, wenn ich es lese, dass ich merke, es ist einmal eine Geschichte, die da erzählt wird oder ein Gleichnis, was ich in sich selbst verstehen kann. Und dann hat es aber auch noch eine übertragene, eine geistliche Bedeutung. Ich finde es wirklich faszinierend. Wir glauben doch an einen lebendigen und persönlichen Gott. Wir glauben daran und sind überzeugt, dass die Bibel Gottes Wort an uns ist, dass Gott heute durch die Bibel zu uns spricht. Es ist wichtig, Bibeltexte richtig zu verstehen, dass wir merken, was sie für eine Bedeutung haben. Es ist ein gutes Handwerkszeug, es in einen Zusammenhang zu setzen und zu erklären. Aber wenn ich dabei stehen bleibe, ist das totes Wissen, das spielt sich nur im Kopf ab. Wenn Gott redet, dann möchte ich erwarten, dass ich davon persönlich angesprochen werde und etwas für mein persönliches Christsein entdecke. Ich denke, es ist zulässig, dass man Aussagen der Bibel über Israel, über sein Verhältnis zu diesem Volk und das Verhältnis dieses Volkes zu ihm auf Gottes Verhältnis zu mir und mein Verhältnis zu ihm beziehen und anwenden darf. Als Christen sollen wir sozusagen ein geistliches Israel für Gott sein. Das war auch schon recht früh in der Kirchengeschichte in diese Richtung ausgelegt. Was steckt denn für uns persönlich in diesem Text drin? Was können wir vielleicht mit nach Hause nehmen? Zunächst einmal erfahren wir Dinge über Gott. Wir haben ja schon gesagt, der Herr dieses Weinbergs, der diese ganze Arbeit geleistet hat, entspricht Gott als Herrn Israels und auch Herr unseres Lebens. Dieser Herr hat den Weinberg gemacht, erschaffen. Er hat ihn nicht fertig gekauft, nicht geschenkt bekommen, nicht geerbt, sondern er hat ihn persönlich angelegt. Er hat es sich was kosten lassen. Er hat es mit persönlichem Einsatz gebaut. In Epheser 2, Vers 10 steht, denn wir sind sein Werk, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Du bist also hier nicht durch deine Eltern, die waren daran auch beteiligt, aber es ist kein Zufall, dass es dich gibt. Gott hat dich gewollt, er hat dich, er hat sie geschaffen. Ich weiß, dass heutzutage durch bestimmte wissenschaftliche Theorien daran schwer gerüttelt wird, aber ich bin trotzdem der Meinung, ich weiß mich als Geschöpf, als Wesen, was Gott geschaffen hat. Christen haben doppelten Grund, uns als Werk Gottes zu verstehen, denn wir haben in Christus ein neues Leben von Gott bekommen. Das ist Gottes Werk. Gott hat bewirkt, dass wir zum Glauben gekommen sind. Haben Sie sich einmal vor Augen gestellt, was Gott alles bewegt hat und in die Wege geleitet hat, bis Sie zum Glauben kamen oder dass Sie hierher gekommen sind? Ich habe mir das mal durchgeguckt in meinem Leben. Dazu gehörten ein Arbeitsplatzwechsel meines Vaters, ein Umzug nach Obertshausen, die Ankunft eines neuen Pfarrers in Obertshausen, die Entscheidung meiner Eltern für Jesus, dass meine Eltern mir ein Buch geschenkt haben, was ich dann gelesen habe und durch das ich erkannt habe, dass ich ein persönliches Verhältnis zu Jesus haben kann. Und ich habe noch eine ganze Menge Details ausgelassen. Das ist interessant, was Gott sich das alles hat kosten lassen, dass sie als sein Werk, dass du als dein Werk hier heute sitzen darfst. Mein Tipp wäre, nehmen Sie sich eine Viertelstunde Zeit, erinnere dich an die Entscheidung, die du für Jesus getroffen hast und was dazu alles beigetragen hat. Vielleicht, dass man das aufschreibt und in seine Bibel legt, dass man es auch lesen kann oder in Gespräch anderen erzählen kann. Wenn man es mal schriftlich abgefasst hat, geht das wesentlich leichter. Das kann man dann in einem Zeugnis auch einem Gesprächspartner mal sagen, so wie der Andreas eben gesagt hat, dass man lernen kann, auch Glauben zu bekennen, auch mal anderen und nicht nur als Gruppe miteinander sonntags im Gottesdienst. Oder dass man das einmal zum Thema im Hauskreis oder Jugendkreis macht, sich darüber zu unterhalten, was hat Gott alles getan und bewegt, damit ich zu ihm komme. Ich denke, dass das äußerst fruchtbare und interessante Gespräche sind, die auch viel Grund zum Danken haben. Gott hat ein Ziel mit dieser ganzen Schafferei. Wir sind geschaffen zum Gutes tun, steht hier. Und verblüffenderweise steht sogar, dass Gott die guten Werke gleich mit vorbereitet hat und nur darauf wartet, dass wir sie tun, dass wir uns darin bewegen. Finde ich erleichternd eigentlich. Ich muss mir nicht selbst alles Mögliche einfallen lassen, sondern Gott hat das vorbereitet. Ich möchte damit rechnen, dass Gott mir zeigt, was ich tun soll, dass Gott mir zeigt, was er schon vorbereitet hat, dass ich darin wandeln soll. Ich entdecke auch mehr und mehr in meinem Leben, so in der Rückschau, so ab und zu Dinge, ja, das muss Gott gewesen sein, der mich hier geführt hat, dass ich da in der Situation genau das Richtige getan habe. Ich wünsche mir das noch viel mehr. Der Alltag ist manchmal so selbst angetrieben, dass man das gar nicht richtig merkt. Das ist, denke ich, geistliches Wachstum und Frucht, die Gott in unserem Leben, in seinem Weinberg sehen möchte. Ich muss aber genauso auch zugeben, dass ich oft davon weit entfernt bin, dass mein Alltag so seine Eigendynamik und seinen eigenen Betrieb hat, dass es schwer ist, da die guten Werke zu entdecken, die Gott bereitet hat, dass ich darin wandeln soll. Wenn ich darüber traurig bin, darf es mich trösten, was wir noch hier über Gott erfahren. Der Herr des Weinbergs hat sehr, sehr viel Geduld. Für einen, der bereut, dem etwas leid tut, kann die Geduld Gottes ein sehr großer Trost sein, dass Gott nicht beim kleinsten Versagen massiv reinhaut und alles platt macht, sondern dass er nochmal einen Boten schenkt, noch einmal darauf aufmerksam macht. Bei den Pächtern des Weinbergs ist allerdings alle Geduld vergebens. Es führt kein Bote irgendwie zur Einsicht oder zur Umkehr. Es gibt Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben über ihr Verhältnis zu Gott und die Entscheidung heißt, ich will nicht. Über die Pächter hier ist kein Grund genannt, weshalb sie den Zins nicht geben wollen. Bei den Pharisäern und Schriftgelehrten damals ist auch kein Grund genannt, weshalb sie Jesus nicht anerkannten. Sie hatten die gleichen Möglichkeiten, über Jesus zu erfahren, vielleicht sogar etwas bessere, weil sie sich mit der Schrift noch besser auskannten. Und dennoch war von Anfang an fest, sie wollen Jesus nicht anerkennen. Wenn er es ihnen erklärt hat, wenn sie die Zeichen sahen, sie wollten nicht. Sie wollten ihn nicht als Messias, als von Gott gesandt anerkennen. Sie fragten ihn nur, um in den Antworten eine Bestätigung für ihre Ablehnung zu finden. Sie wollten ihn in eine Falle locken, sie wollten ihn bei irgendetwas ertappen und einen Grund haben, jetzt gegen ihn vorzugehen. Das gibt es heute auch. Es gibt Menschen, die sehr viel von Gott gehört haben, die es studiert haben, die alles Mögliche gelesen haben und mir vom Intellekt her weit überlegen sind. Und die haben eine Entscheidung getroffen, Glauben ist nichts für mich. Wir dürfen dabei eins nicht übersehen. Fragen und Zweifel an sich sind nichts Falsches. Ich bin der Meinung, das dürfen wir sogar. Ein Zweifel ist eine Schutzfunktion unserer Seele, sonst würden wir so manchem Betrug und mancher falschen Werbung ohne weiteres auf den Leim gehen. Da ist Zweifel eine gute Sache. Und wenn mir jemand etwas erzählt, dann ist Zweifel ein guter Prüfstein. Fragen sind gut, wenn ich ehrlich bin und meine Fragen stelle. Und ich glaube, dass Gott auch solchen Fragen und Zweifeln durchaus offen ist. Nur wichtig ist, dass wir sie an der richtigen Stelle, dass wir sie bei Gott äußern und auch seine Antworten ernst nehmen und hören. Gott nimmt unsere Fragen und Zweifel ernst und er kann machen, dass aus Zweifel wieder Vertrauen wird. Es gibt erschüttertes Gottvertrauen durch Leid und durch Dinge, die man nicht versteht, auf die ich auch keine Antwort habe. Aber wenn wir sie bei Gott lassen, dann wird Gott auch wieder aus dem Zweifel Vertrauen werden lassen. Es gibt also Zweifel und Fragen auf der Suche nach Gott und es gibt Zweifel und Fragen auf der Flucht vor Gott. Wie steht es bei Ihnen? Wo schieben Sie Fragen vor, um nicht das tun zu müssen, was Ihnen schon lange klar ist? Wo verstecken Sie sich, um nicht die Entscheidung für Jesus zu treffen? Wo argumentierst du über Auslegung von Bibelversen, um nicht eine längst fällige Entscheidung zu treffen, eine nicht gute Bindung an Personen, an Dinge oder an Gewohnheiten aufzugeben? An seinem schwachen Punkt wird man immer wieder angesprochen. Das Gewissen wird zu einem Boten, der uns auffordert, Gott zu geben, was ihm zusteht. Manche Randbemerkung einer Predigt trifft ins Schwarze. Wir merken das und fühlen uns unbehaglich, weil wir wissen, das ist ein Punkt, an dem ich eigentlich was tun sollte, aber ich will nicht. Und ich weiß, wovon ich da spreche. Es gibt immer wieder Dinge, wo ich eigentlich wieder besseres Wissen etwas tue oder nicht tue. Was tun wir mit diesem Boten Gewissen, der anklopft und sagt, wie wär's denn? Schweigen wir diesen Boten tot oder bombardieren ihn mit unserer Vernunft, bis er schweigt? Je länger man eine solche Entscheidung hinausschiebt, umso tauber wird man auf diesem Ohr, bis man sich daran gewöhnt hat und nichts mehr dabei findet. Wie stehen wir zum Beispiel zu eheähnlichen Gemeinschaften, die ringsum normal sind? Wie gehen wir mit Suchtmitteln um? Wie gehen wir mit unserer Zeit um, mit unseren Gedanken? Welchen Gedanken und Einflüssen setzen wir uns beliebig aus? Es ist nicht ungefährlich, Gott Widerstand zu leisten. Es ist eine gefährliche Sache, die Boten, die Gott schickt, zu ignorieren, totschweigen und rauszuschmeißen. Es ist auch gefährlich, weil für die Fragen und Zweifel auf der Flucht vor Gott kann es ein zu spät geben. Irgendwann hat auch die Geduld des Herrn des Weinbergs ein Ende gehabt und er hat an den Pächtern Gericht geübt. Das jüngste Gericht und die Botschaft davon ist kein Relikt des Mittelalters, sondern das ist ein Ereignis, auf das die Welt mit größerer Sicherheit zusteuert als auf einen Krieg im Irak. Ob wir mit diesem Gericht zu tun haben werden, das können wir hier und heute entscheiden, indem wir Jesus annehmen oder nicht. Denn in Gottes Wort heißt es ganz klar, wer den Sohn hat, der hat das Leben und kommt nicht in das Gericht. Jesus bringt noch einen weiteren Vergleich. Er zitiert wieder aus dem Alten Testament. Wir lernen eins davon, Jesus kannte sich in der Bibel sehr gut aus. Damals war es das Alte Testament. Er konnte sein Reden und Tun mit Bibelversen begründen und seine Jünger haben immer wieder festgestellt, dass das, was sie gerade erlebt haben, war ja genau das, was Jahrhunderte vorher von Jesaja und den anderen Propheten über den Messias vorausgesagt wurde. Jesus' ganzes Leben war eingebettet in einen biblischen Zusammenhang. Und wenn wir uns Jesus da zum Vorbild nehmen, lernen wir, dass wir uns auch mit der Bibel auskennen lernen können. Die Angebote zum Jahr der Bibel, die wir hier in der Gemeinde dieses Jahr haben, können dazu eine Hilfe sein, dass man miteinander einen Abschnitt in der Bibel liest, wie das verschiedentlich gemacht wurde, dass man versucht, vielleicht einmal die ganze Bibel innerhalb eines Jahres durchzulesen oder nur das Neue Testament oder bestimmte Bücher, die man noch nie gelesen hat, oder die Veranstaltungen, die hin und her stattfinden. Ich denke, dass das eine Hilfe sein können, dass wir dieses Wort Gottes besser kennenlernen und verstehen lernen. Dass wir es auch lernen, die Bibel im Gespräch einzusetzen. Dass man einen Bibelvers weitergibt, dass man das, was man gelernt hat, anwendet. Vielleicht kann das ganze Gespräch, was Sie mit einem Menschen führen, insgesamt vergessen gehen. Aber dieser eine Bibelvers bleibt dem Gesprächspartner im Gedächtnis und bewirkt etwas in seinem Leben. Wir dürfen Gott zutrauen, dass Gottes Wort mächtig ist und nicht leer zurückkommt. Es ist mir jedes Mal eine Schwierigkeit, wenn ich so eine Predigt vorbereite. Ich wünsche mir sehr, dass ich nicht einen Text aussuche, das wollte ich Ihnen schon immer mal sagen, oder mein Lieblingsthema, sondern ich möchte versuchen, das weiterzugeben, was mir von Gott her wichtig geworden ist. Ich möchte, dass Gott durch sein Wort redet, und wenn er mich dabei gebrauchen kann, dann soll es mir recht sein. Aber es ist nicht wichtig, dass es meine Worte sind, die irgendwas bewirken, sondern dass Gott etwas tut. Jesus redet hier von einem Stein, den die Bauleute verworfen haben. Die Bauleute haben den Stein betrachtet, für nicht geeignet gefunden und ihn auf den Schutthaufen neben der Baustelle geworfen. Ihr Erstaunen ist groß, als sie plötzlich feststellen, hoppla, der von uns verworfene Stein ist ja in die zentralste, wichtigste Stelle im Bau gerückt. Da hat wohl der Architekt irgendwie Einfluss genommen, ist auf der Baustelle vorbeigekommen, hat gesehen, du liebe Güte, der wichtigste Stein liegt ja auf dem Schutthaufen, der muss aber ganz schnell an seinen Platz. Das Wort, was hier steht, Grundeckstein, hat eine dreifache Bedeutung. Es kann sowohl Grundstein, Eckstein und Schlussstein heißen. Der Grundstein ist das Fundament, es muss tragfähig sein und richtig dimensioniert sein. Außerdem wird in einen Grundstein meistens eine Widmung für den Bau mit eingebaut. Wir haben hier hinten an der Wand vom Turm, inzwischen im kleinen Anbau irgendwo unten, auch den Grundstein der Kirche. Ich glaube, da steht eine Zahl von fast genau 50 Jahren drauf. Und da ist auch in so einem Grundstein so eine Schriftrolle, eine Widmung und so weiter mit eingebaut. Der Eckstein in der damaligen Architektur, der bestimmte die Orientierung des Gebäudes und den rechten Winkel in alle Richtungen. Er war meistens sorgfältig und mit großer Präzision zugehauen und meistens auch schön verziert. Beim Schlussstein können wir an den Abschluss eines gemauerten Bogens denken. Ich denke, hier unter dem Putz verbirgt sich vielleicht auch so etwas. Eine Bogenbrücke, eine Steinbogenbrücke vorstellen oder alte Kirchen, Burgen oder Schlösser, da gibt es auch sehr viele Gewölbe. Und beim Bau solcher Gewölbe und Bögen muss sehr sorgfältig abgestützt werden, bis dann der Schlussstein oben eingesetzt wird. Dann ist der Bogen geschlossen und hat sehr große Tragfähigkeit, weil die ganzen Kräfte in dem Bogen bleiben und in die seitlichen Stützen geleitet werden. Dann ist so ein Gewölbe auch wirklich tragfähig. Vorher, ohne diesen Schlussstein, wenn man das Gerüst wegnimmt, fällt alles in sich zusammen. Aber wenn der Schlussstein drin ist, dann hält der Bogen, dann ist das Bauwerk belastbar. Den Vergleich dieses Ecksteins mit Jesus haben die Apostel schon ganz früh auf die Gemeinde angewendet. Und ich denke, was auf die Gemeinde als Gesamtes gilt, dürfen wir auch auf unser persönliches Leben anwenden. Lassen Sie Jesus in Ihrem Leben das Fundament sein, die Grundlage, auf der Sie aufbauen. Sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung sind die Grundlage Ihres Lebens als Christ. Wenn Sie eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen haben, dann stehen Sie auf diesem Fundament und bauen darauf. Lassen Sie Jesus das Maß aller Dinge sein, der Eckstein, an dem Sie sich orientieren, derjenige, der in Ihrem Leben die Richtung und die Maßstäbe vorgibt, der sagt, was rechtwinklig ist, was recht ist und nicht die allgemeine Meinung. Erwarten Sie, dass Jesus als der Schlussstein derjenige ist, der unser Leben tragfähig macht, der es belastungsfähig macht, der verhindert, dass der ganze Bau in sich zusammenfällt. Und wir dürfen damit rechnen, dass Jesus als der Schlussstein auch am Ende unseres irdischen Lebens unseren Bau zu seiner Ehre und Herrlichkeit abschließen wird. Das wünsche ich Ihnen und uns, dass Sie auch diese Gedanken mitnehmen in die kommende Woche. Amen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand überragt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.